Okay, jetzt versteht ihr mich? Okay. Ja, also ich komme aus dieser Gemeinde, bin aber viel unterwegs, auch für den Bund, unseren gemeinsamen Bund. Und heute freue ich mich, auch hier predigen zu dürfen. Und ich freue mich auf nächsten Sonntag, weil dann die Elke Müller da ist. Und ich kann euch sagen, die ist total klasse. Ich bin im Aufsichtsrat der Freikirchenbank und die ist immer super vorbereitet, wenn wir unsere Aufsichtsratssitzungen haben. Und wenn wir über Kredite reden, die wir an Gemeinden vergeben, dann ist sie immer sehr gut informiert. Also informiert sie sehr gut, damit wir auch als Aufsichtsrat gut entscheiden können. Das wäre eine Hilfe. Für die, die mich nicht kennen, Wilma Lügenger-Kruse, hier in dieser Gemeinde getauft, getraut, habe die Kinder hier aufwachsen lassen, sehen und bin eine Zeit in Haaren gewesen, aber wieder zurückgekommen. Und jetzt beginnen wir mit der Predigt. Zuvor möchte ich dir sagen, Gott, dass wir zu dir kommen wollen. Wir bitten dich, dass du durch die Reihen gehst und dass du die Herzen öffnest, die Augen öffnest, die Ohren öffnest und jedem das gibst, was er braucht. Darum bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Ich beginne mit einer Eingangsfrage. Kann Gott mir oder dir heute noch begegnen? Das ist meine Frage an euch. Kann Gott euch noch begegnen? Ich begegne vielen Menschen auf unterschiedlichen Ebenen, beruflich, in den Gemeinden, beim Bund, bei Freunden, bei Nachbarn und in der Familie. Das sind viele Menschen. Letzte Woche, wem bist du begegnet? Was war bemerkenswert für dich, wem du da begegnet bist? Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einer Schwester aus einer anderen Gemeinde, mit der ich zusammen gebetet habe. Bei Begegnungen schaut man seinem Gegenüber in die Augen. Das macht ihr sicher auch. Oder man nimmt seine Nähe wahr, hört seine Stimme, sieht vielleicht ein Lächeln, das wäre immer schön. Also bei mir steht hier auch L wie Lächeln. Und das wahrzunehmen, ja, da ist jemand. Und manchmal ergreift man sogar die Hand oder drückt jemanden. Also Begegnungen. Aber Gott und Jesus und den Heiligen Geist, wie begegne ich dem? Das war so in der Vorbereitung meine Frage. Und dieser Frage wollen wir jetzt gemeinsam nachgehen. Und ich lade euch ein, mitzugehen. Ihr habt gerade unseren heutigen Predigttext gehört über das Beten und Fasten. Da steckt viel drin, ne? Da ist viel Aussage drin und wir konzentrieren uns auf einige Sachen. Wir können leider nicht auf alles eingehen. Aber es geht darum, dass es Jesus das wichtig war, was er gesagt hat. Also das waren Worte von Jesus. Er erklärt seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, wie sie sich verhalten sollen, was ihre Haltung sein soll, damals. Und ich bin überzeugt, auch heute, auch hier in Erden, sagt er uns, das ist Hilfe für dich. Und das sind Hinweise in Matthäus 6, das sind sogenannte Herrenworte, das sind wichtige Worte, weil es Jesus sagt. Ich finde es immer wichtig, in der Vorbereitung zu wissen, in welchem Kontext, in welchem Umfeld kommt mein Predigttext vor. Und unser Predigttext heute kommt in dem Umfeld vor, dass Jesus seine ersten Jünger berufen hat. Und er begann zu reden und lehrte sie, so heißt es in Kapitel 5. Und es beginnt mit den Seligpreisungen. Glücklich ist wer? Und er sagt, was wir sein sollen, nämlich Salz und Licht. Wir sollen den Willen Gottes tun. Jesus sagt extra, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Ich will es konkretisieren. Ich will es nicht zur Seite schieben, sondern ich erfülle das. Und das zu wissen bei diesem Hintergrund, wenn dann unser Text kommt, so wichtig, weil er auch anschließend noch erläutert, was es für Gebote gibt, wichtige Gebote und wie wir damit umgehen sollen und wie es uns in unserem Leben dienen soll. Es geht also in unserem heutigen Text, bei mir in der Basisbibel steht, um die richtige Einstellung. Wie können wir gut als Nachfolger Jesu überleben? Die richtige Einstellung auch beim Beten und Fasten. Ich wurde im Vorfeld gefragt, Wilma, predige doch zum Thema Gebet. Und da ist dann Matthäus 6 dazu gekommen. Das ist das Ergebnis. Es ist wichtig, das zu bedenken als Nachfolger, weil es um das Leben von uns geht. Es dient unserem Leben. Und meine erste Erkenntnis war, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, in beiden Zugängen, also im Beten und im Fasten, hat Gott uns eine Verheißung zugesagt, also ein Versprechen. Ist euch das eben aufgefallen? Gott verheißt uns was. Es liegt eine Zusage in dem Text, in den Versen 6 und 18. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Und der Vater, also jemand, der eine innige Beziehung hat, eine positiv gestaltete Beziehung, der hier Gott ist, eben nicht der leibliche Vater, der sagt, ich werde dich dafür belohnen. Und er kennt alle Geheimnisse. Auch in einer anderen Übersetzung heißt es, dort, wo auch niemand hinschaut, da bin ich. Ich kenne die Geheimnisse. Und es ist hier, laut einigen Übersetzungen, das erste Mal, dass Jesus Gott Vater nennt. Dass er darauf hinweist, ich habe eine innige Beziehung zu dem. Der ist mir ganz nah. Er sagt, Vater unser Vater. Hier ist der Blick nicht auf den Gott der Ordnung oder Gott als Richter oder als der allmächtige, ordnende, verborgene Gott, sondern Gott als Vater gerichtet. Dieser Vater will dich sehen und will dir Gutes geben und dich unterstützen. Das gilt auch für heute. Gott sieht dich. Der liebende Vater im Himmel sieht dich. Nicht nur damals die Jünger, wo Jesus es ihnen erklärt hat, sondern auch heute hier in ihren. Und er, der alle Geheimnisse kennt, weiß, was du denkst und worüber du dir Sorge machst. Mir hilft das viel und tröstet mich. Und dann sehe ich immer 1. Petrus 5, Vers 7, alle Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und manchmal muss ich das wirklich dahin werfen, weil mich das so fesselt, worüber ich mir Sorgen mache. Jesus sagt, unser Vater im Himmel wird uns sehen. Er wird uns begleiten. Jesus gibt also Hinweise zum Gebet. Und zunächst sagt er, wie wir es nicht machen sollen. Ich finde seine Methode so toll, dass er sagt, so sollt ihr es nicht machen. Und dann anschließend sagt er, wie wir es machen sollen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Sie denken, dass sie erhört werden, dass, wenn sie viele Worte machen, also viel reden. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Also macht es nicht so wie die Leute, die viel reden. Stellt euch nicht öffentlich dar. Dazu ist es hilfreich zu wissen, dass zu damaliger Zeit Gebetsübungen der Juden ins Übertriebene gesteigert wurden. Ich habe das in der Wuppertaler Studienbibel nachgelesen. Also die Gebetsübungen der Juden zu damaliger Zeit von Jesus wurden wirklich sehr übertrieben und sehr gesteigert. Durch die fortwährende Wiederholung des vorgeschriebenen Wortlautes aus dem Gebet wurde es zum Wortgeplapper. Es wurde gedankenlos. Und es, wisst ihr, es wurde täglich gefordert, das dreimalige Hersagen des 18-Bitten-Gebetes. Dreimal am Tag, nämlich um 9 Uhr vormittags, um 3 Uhr nachmittags und abends, sollten sie das 18-Bitte-Gebet sagen. Und dieses Gebet bestand aus 970 Worten. Also die hatten einen großen, schweren Auftrag, 970 Worte dreimal am Tag sagen. Und das ist 10-mal so viel wie im Vaterunser. Finde ich auch nochmal zu sehen. 10-mal so viel wie im Vaterunser. Und sie sollten das tägliche Glaubensbekenntnis sagen. Das sollte 2-mal am Tag gesprochen werden. Das nannte man Schema. Am Morgen sollten sie dazu stehen und am Abend sollten sie dazu liegen. Und es ist das Grundbekenntnis Israels zu dem einen Gott und zu seinen Geboten. Und damit noch nicht genug. Sie sollten auch die Tischgebete immer wieder wiederholen Und bei jedem Anlass sollten sie die Doxologie sprechen, die Lobpreisung Gottes. Also ich finde, da kann man ins Plappern kommen, oder? Ja, da kann es schnell entstehen. Seht doch, wie toll ich das mache. Ich kann das alles. Mensch, mache das echt toll. Und dafür bräuchte ich doch mal Lohn, dass ich so toll bin. Und ich kann dann gedankenverloren vielleicht werden oder ehrfurchtslos Gott gegenüber. Und Jesus sagt, das sollt ihr nicht tun. Sich von Formen erdrücken lassen. Von diesen Formen, die so oft gefordert werden am Tag. Und der Tipp von Jesus, wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließe die Tür. Ich finde, das ist so praktisch und das so aktuell, oder? Wir haben eben davon gesprochen, dass so viel in der Welt los ist und ich liebe es, nach Hause zu kommen, die Tür zuzumachen und dass es da ruhig ist. Dieser Rückzug ist hilfreich und es hilft mir, wenn ich beten will, mich zu konzentrieren. Und es ist hilft mir dabei, die richtige Ausrichtung zu bekommen. Und warum? Um Gott wirklich zu begegnen. Darum geht es, Gott wirklich zu begegnen. Und das können wir tun, wenn wir uns zurückziehen. Ich habe mal so ein Beispiel am Flipchart gemacht. Ich finde es immer schön, wenn man so einfache Zeichnungen dazu hat. Das war das, was Jesus zu seiner Zeit anprangerte, dass sie etwas pro forma machten. Sie mussten die Form wahren, die Doxologie, die 18 Bittengebete. Und das ging immer nach außen. Seht ihr, wie toll ich das mache? Wir machen das jetzt, wir stehen hier jetzt und sagen das öffentlich. Das war pro forma. Und irgendwann verliert man das Herz dabei. Das kann ich nachvollziehen. Jesus sagt, ihr sollt nach innen gehen. Ihr sollt euch zurückziehen in euch selbst, in eurem Inneren. Wie hat Fenner heute Morgen auch gesagt, wir können die Maske fallen lassen. Wir können Gott suchen, in unserem Inneren uns zurückziehen, in unserem Herzen Gott suchen. Das finde ich hilfreich, dass Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus da wirklich eine Hilfe schickt. Die Begegnung, die Ausrichtung auf Gott braucht seinen geschützten Raum, steht hier bei mir. Die Ausrichtung auf Gott braucht seinen geschützten Raum, weil wenn ich jemanden in mein Herz gucken lasse, das ist nicht manchmal für die Öffentlichkeit gedacht. Aber Gott kennt auch Räume, ja, wo niemand sonst hinkommt und wir sind an einem geschützten Raum. Gott will Begegnung mit den Nachfolgern damals und heute. Er sehnt sich danach. Ich finde das in vielen Stellen in der Bibel. Er sehnt sich danach. Und wir können mit dem Herzen ganz dabei sein und das braucht einen geschützten Raum. Die Elberfelder Bibel sagt dazu in seiner Auslegung, Kennzeichen des rechten Betens ist das kindliche Vertrauen, das der Beter Gott gegenüber aufweist. Dieses kindliche Vertrauen ist uns doch manchmal abhanden gekommen, oder? Und deshalb liebe ich es, mit Kindern zu beten, weil ich da Vertrauen spüre. Die trauen Gott was zu. Tue ich das auch? Ein Satz, der mich immer wieder begleitet, heißt, Gottes Gnade umfließt mich, damit ich sein Strahlen aushalten kann. Gottes Gnade begegnet mir, wenn ich in meinem Inneren bin und die Nähe Gottes suche. Seine Gnade umfließt mich, damit ich sein Strahlen aushalten kann. Und es macht etwas mit mir, wenn ich seinen Strahlen erlebe, seine Gnade erlebe. Das gibt mir wieder Ausstrahlung. Dann kann ich abgeben an andere. Und wisst ihr was? Nicht Gott braucht unser Gebet, sondern wir benötigen es. Denn er weiß ja schon um unsere Anliegen. Das finde ich immer sehr spannend. Das knistert immer, wenn ich denke, na Gott, du weißt doch eigentlich schon alles, was mich gerade umtreibt, was mir wichtig ist, wo ich mir Sorgen mache, wofür ich dir dankbar bin. Aber es dient dazu, dass es mir bewusst wird. Wir machen es uns bewusst. Ja, und das ist Gott wichtig, dass wir das auch wissen. Jesus erklärt also in Matthäus 6, Gott will eine Beziehung haben, mit dir, mit mir. Er will mich im Inneren stärken, mein Herz stärken. Und er sagt, Du kannst es mir erzählen, Wilma. Du kannst es mir erzählen, was gerade so ist. Aber du kannst auch einfach bei mir sein. Aber du musst es nicht. Es ist freiwillig und es ist nicht pro forma. Jetzt blenden wir einmal eine Christus-Johannes-Gruppe ein. Das ist ein Bild, was ich vorfinde, wenn ich im Kloster bin. Das ist Jesus mit Johannes, seinem Lieblingsjünger. Es zeigt eine Szene aus dem Abendmahl. Sie zeigt die seelische Verbundenheit von Christus und Johannes und sie lädt zur Andacht ein. Wir sitzen dann, wenn wir dort sind, auf einem Gebetsbänkchen und betrachten dieses Bild. Wenn es nicht geht mit dem Gebetsbänkchen, dürfen wir uns auch auf dem Stuhl setzen. Das ist auch möglich. Aber in Andacht sein, sich das anzugucken. Und ich finde, dieses Bild spricht so. Ich würde es ja einfach gern mal so strahlen lassen. Und ich finde es so toll, dass Johannes seinen Kopf an die Brust von Jesus legt und Jesus schützend seinen Arm um ihn legt. Der hat ein Gewand um der Jesus und er schützt ihn. Und seht ihr die Hände? Johannes hat die Hand in Jesu Hände gelegt. Und ich finde, ich kann mich so in Johannes hineindenken und ich möchte mich manchmal auch an Jesus anlehnen, weil ich nicht mehr kann oder weil ich Kraft brauche. Ich möchte verbunden sein mit Jesus oder das Ausruhen. Vielleicht geht es einigen von euch auch so, Ausruhen bei Jesus. Und dieses Bild hilft mir sehr, dadurch auch darauf zur Ruhe zu kommen. Und das ist nicht pro forma, da braucht es nicht viele Worte. Und seht ihr, die beiden gucken zusammen in eine Richtung. Sie haben die Einstellung, gucken nach vorne, was darf es sein? Und ich glaube, der Johannes hat Jesus ganz schön etwas erzählt. Sie gucken in die gleiche Richtung und Johannes ist geschützt in den Armen von Jesus. Schützend in den Armen von Jesus sein, das wünsche ich mir auch im Gebet. Jesus hilft da weiter, auch in unserem Bibeltext aus Matthäus. Da hilft uns Jesus weiter mit dem Vater unser. Und er sagt, so sollt ihr beten. Das ist euch eine Hilfe. Und ich lese das nach der Basisbibel und da stehen auch einige Erklärungen dazu, die ich finde, die sind sehr hilfreich. Da heißt es, unser Vater im Himmel, das weist also auf die innige Beziehung zu Gott hin. Jesus stellt das in den Vordergrund. Wir können nahe bei Gott sein. Dein Name werde geheiligt. Und das war für mich neu. Gott wird gebeten, sich der Welt in seiner ganzen Heiligkeit zu offenbaren. Gott wird gebeten, sich der Welt in seiner ganzen Heiligkeit zu offenbaren. Wie unheilig ist manchmal unsere Welt, oder? Und wenn wir bitten, dein Name werde geheiligt, dass diese Heiligkeit auch in der Welt, in meinem Umfeld dann zu spüren ist, dass er da ist. Gott wird gebeten, sich der Welt in seiner ganzen Herrlichkeit zu zeigen. Und dann heißt es, dein Reich soll kommen, dein Herrschaftsbereich, in dem sich der Wille Gottes durchsetzt. Das ist auch etwas, was ich bekennen will, worum es geht. Dein Wille soll geschehen wie im Himmel, wie er im Himmel geschieht. So soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Also drei Bitten. Heiligung, dein Reich soll kommen und dein Wille geschehen. Und dann geht es im Vater unser um uns. Gib uns heute unser täglich Brot. Die Bitte, Gott, versorg uns doch. Und vergib uns unsere Schuld, so auch wir für denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Das heißt übersetzt, versorge bitte auch meine Seele. Hilf mir dabei, Verfehlungen, die mich von Gott trennen und mein Gewissen belasten, bei dir abzugeben. Und bitte, stelle mich nicht auf die Probe, sondern rette mich von dem Bösen. Stehe mir bei Herausforderungen bei. Soweit der Text aus Matthäus 6. Stehe mir bei Herausforderungen bei. Das bitte ich auch gerade in unserer jetzigen Zeit, in der Situation darum, dass Gott uns den Herausforderungen beisteht. Gott also bitten, seine Heiligkeit in dieser Welt auch zu zeigen. Bei all dem, wo wir sie sehr brauchen. Und unserem Leben, unserem Körper, unserer Seele zu helfen. Und eben mit dem Ziel, dass wir ausgerichtet sind auf Gott, in seiner Nähe sein. Beten heißt in der Nähe Gottes sein. Das ist für mich die Abkürzung, der Kernsatz. Beten ist in der Nähe Gottes sein und das ist Gnade. Gnade da zu sein. Und Gnade umfließt mich, damit Gottes Strahlen mich nicht erdrücken, sondern dass Gott strahlen kann. Mich hat das sehr berührt, die Ausführungen aus der Basisbibel zu hören, wie das Vaterunser gelesen werden kann. Heute versuchen wir es auf eine andere Art, den Zugang zu Gott zu finden, in der Natur. Ich liebe es, einen Spaziergang durch die Natur zu machen oder durch den Wald zu gehen. Und ich finde, die Natur sagt uns, wie toll Gott ist. Und das macht die manchmal ganz still oder laut. Das finde ich toll. Oder im Singen. Hochlobe ich unseren Chor oder unser Team hier, was uns begleitet. Ich stelle euch gleich ein Buch vor von Franz Jalisch. Das heißt Lernen wir beten. Das ist ein sehr intensives, tolles Buch. Lernen wir beten. Der Franz ist Ungar und er sagt in diesem Buch, wer singt, betet doppelt. Also, ihr betet doppelt. Wir, wenn wir singen, beten doppelt. Das ist ein sehr intensives Buch. Darin werden verschiedene Zugänge zu Gott beschrieben, wie seine Erfahrungen sind. Und ich finde, für mich ist es ein großes Vorbild, dem nachzugehen, wie er das macht. Das kannst du einmal aufheben, das ist das Programm. Dankeschön. Also im Singen, in der Meditation, im Nachdenken, das alles auf sich wirken lassen, Worte, Texte, in der Stille, auf dem Gebetsbänkchen vielleicht, damit man sehr präsent ist. Ich habe das in der Jugend mal gemacht mit dem Gebetsbänkchen und es war schon, wenn man darauf sitzt, sitzt man aufrecht. Die Wirbelsäule ist aufrecht und man ist sehr präsent. Und Gott können wir dann erleben, wenn wir sagen, ich bin hier. Können wir miteinander reden, im Dialog sein, wie du heute sagtest, oder mit einem Gebetsbuch. Und was ich auch toll finde, im Pilgern, im Laufen. Beten heißt, sich von Gott lieben zu lassen und sich immer tiefer bewusst werden, dass er mich mit seinem liebevollen Blick ansieht. Das ist ein Satz, der ist mir sehr wichtig. Und es hat jemand gesagt, der Vorsteher eines Klosters, meines Lieblingsklosters. Und der sagt, beten heißt, sich von Gott lieben zu lassen. Und sich immer tiefer bewusst werden, dass er mich mit seinem liebevollen Blick ansieht. Seht ihr, das muss man schon langsam sagen. Dass er mich mit seinem liebevollen Blick ansieht. Beten heißt, sich von Gott lieben zu lassen. Für manche ist das vor allem dieses Vaterunser. Darin können wir das machen. Oder vorformulierte Gebete. Das ist eine Hilfestellung. Ich kenne Menschen, die Schwierigkeiten haben mit dem freien Gebet, wenn eigene Worte eben schwer fallen, dann ist es gut, Rituale, Rahmenbedingungen zu haben, die uns helfen, auf das Wichtige im Leben uns zu konzentrieren und das auch zu sagen. Und wisst ihr was? Auch das gemeinsame Gebet ist wichtig. Wir werden heute eine Gebetsgemeinschaft haben und ich finde das in vielen Gemeinden vor. Es ist so wichtig, das gemeinsame Gebet zu haben, die gemeinsame Ausrichtung. Und das ist kein Widerspruch zu dem Kämmerlein, in das wir gehen sollen. Es ist eine andere Art der Anbetung, sondern es ist eine Ergänzung. Es hilft uns, Gott näher zu kommen. Wir stehen zusammen in einer Situation, in einem Anliegen zusammen. Und wisst ihr, dass das ein großes Geschenk ist? Ich denke, Menschen, die das schon erlebt haben, die in einer schweren Situation waren, die wissen, wie gut das ist, wenn sie wissen, eine Gemeinde steht hinter uns und betet für uns. Wir tragen einander im Gebet, wie ein Teppich manchmal, wie ein Netz. Und wir bringen unseren Dank, unsere Sorge, unsere Last zu Gott. Wir sagen es und machen es uns bewusst. Und Gott weiß es schon. Und er lässt uns nicht allein. Nennen wir das, was uns gerade beschäftigt, beim Namen, auch im gemeinsamen Gebet. Oder tun wir etwas? Machen wir symbolisch eine Handlung? Ihr seht, ich habe hier einige Teelichter auf der Seite hier hingestellt. Wir können nachher im Lobpreisteil gerne eine Kerze anzünden. Da steht drauf Danke. Und manche brauchen nicht Worte, sondern lieber Taten. Und die können gerne nachher, wenn dessen wir singen, nach vorne gehen und eine Kerze anzünden. Oder eben in der Gebetsgemeinschaft ein, zwei Sätze sagen. Nun nochmal kurz zum Fasten. Fasten ist eine Möglichkeit, sich bewusst zu machen, was ich alles in mich hineinstopfe. An Essen, an Wissen, Social Media, an unguten Gesprächen. Ich finde, das macht mir das bewusst, ein Bewusstsein schaffen, was ich da mache. Ich mache in der Regel einmal im Jahr so 10 Tage Fasten und ich esse dann nichts. Ich trinke dann, aber ich esse nichts. Und wisst ihr was? Wenn ich dann Fastenbrechen habe, ne, nach 10 Tagen, dann ist so eine Kartoffel ein Königreich. Seht ihr, mir bleibt schon die Spucke weg. Also, dann ist schon so eine kleine Kartoffel, die wir dann bekommen nach den 10 Tagen, eine Köstlichkeit. Und ich kann sie genießen. Das ist etwas anderes, als wenn ich im normalen Alltag ganz viele Kartoffeln esse. Ich liebe Kartoffeln. Aber diese ist besonders dann. Also, sich bewusst machen durch das Fasten, durch Dinge weglassen, was wichtig ist. Sich zu konzentrieren. Und wieder ist die Wuppertaler Studienbibel hilfreich für mich, weil im Judentum wurde zweimal im Jahr gefastet. Am Versöhnungstag und im August. Ich wusste das nicht. Und Fasten wurde bei großen Nöten angesagt. Also wenn man große Nöte hatte, sollte man fasten. Wie Seuchen, Ausbleiben von Regen oder Krieg. Und dafür musste man montags oder dienstags fasten. Es fanden öffentliche Gottesdienste auf den Straßen statt und sie durften sich nicht waschen. Manche steigerten es noch und machten persönliche Fastenzeiten, Privatfasten. Es stand in höchster Wertschätzung, wenn man das machte. Man glaubte, sich durch das Fasten bei Gott einen besonderen Verdienst zu erwerben. Aber manchmal auch mit dem Zweck, dass andere mitbekommen, guck mal, was mache ich? Ich mache noch mehr, als ich machen muss. Und Jesus sagt, und ich finde, da ist er sehr direkt und klar, und ich liebe das, solches Fasten ist Heuchelei und verwerflich. Rechtes Fasten ist Herzensbeugung vor Gott. Rechtes Fasten ist Herzensbeugung vor Gott. Bewusster Verzicht oder Vereinfachung beim Essen und Trinken, ja, Verzicht auf manche Dinge hilft mir, mich zu fokussieren, zu konzentrieren. Und es geht nicht um das Ansehen, nicht, dass ich mehr Ansehen habe. Das brauchen wir bei Gott nicht. Gott sagt, es geht mir nicht um Leistung oder dass ihr mich gnädig stimmt. Ich bin schon gnädig. Es geht um Beziehung. Lasst alle Ablenkung sein, richte dich nach mir aus, faste, wenn es nötig ist für dich, um diese Ablenkung auch loszuwerden. Und achte weiterhin auf deinen Körper. Salbe ihn, zieh dich ordentlich an, steht es hier in Matthäus. Und wisst ihr was, wenn man fastet, dann kriegt man die tollsten Essrezepte. Wenn ihr also fastet, habt ihr ganz tolle Ideen, so ist es wenigstens bei den Frauen, mit denen ich unterwegs bin. Die haben dann ganz tolle Rezepte, obwohl wir nicht essen dürfen. Und ich finde das ein Phänomen. Und das auch bei Gott, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern dass wir uns konzentrieren. Ich verstehe Gott so hier. Ich kenne dich, du brauchst keine Leistung geben. Du bist wertvoll und teuer erkauft. So heißt es in Jesaja 43, Vers 4. Du bist wertvoll und teuer erkauft. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Und wir singen gleich das Lied. Ich darf so zu dir kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Zum Schluss. Gott, hier durch Jesus, stellt klar und erklärt es seinen Nachfolgern. Kein Zuschaustellen. Ihr braucht hier keine Leistung erbringen müssen. Es geht nicht um euer Ansehen bei den anderen. Es geht nicht um Proforma. Es geht darum, Gottes Nähe im Gebet zu erfahren. Und ich finde, Gott ist da sehr höflich. Er lässt uns erstmal reden und dann redet er, wenn wir ihn lassen. Sehr höflich. Er redet, nachdem wir erzählt haben. Und ich kann seine Gnade für mich annehmen. Vertrauen haben, wie die Kinder uns das vorleben. Und ich will wie Johannes bei Jesus sein, damit ich Gott seine Nähe spüren kann, damit er seinen schützenden Mantel um mich legt. Meine Anfangsfrage, kann Gott mir oder dir heute noch begegnen? Ich finde ja. Auch in dieser Gemeinde erlebt er das sicher immer wieder. Ich bin ihm begegnet. Jetzt in der Predigtvorbereitung in einem Lied, das Anfangslied hat mich sehr berührt. Alle Augen auf. Oder in der Stille angekommen. Gott begegnet uns in einem Gebet mit einer Freundin oder immer wieder in meinem Leben, weil er in meiner Nähe ist und auch in deiner. Und seine Heiligkeit soll kommen, sein Reich soll kommen und sein Wille geschehen. Gott will dir begegnen, im stillen Kämmerlein, im Lied und in Begegnungen, in deinem Leben. Lässt du das zu? Amen.